Das Hauptthema dieser Tage lautet Grundsätzliches zum Thema Gemeinde. Aber wir sind auch bereit, andere Themen zu besprechen, die in der Gemeinde Jesu aktuell werden. Gestern hatten wir uns mit dem Wesen der Gemeinde befasst, Freitagabend und gestern. Einleitend hatten wir etwas über den Begriff Gemeinde, wie er in verschiedenen Bereichen, geografischen und religiösen Bereichen gebraucht wird, gehört. Dann aber auch etwas Grundsätzliches zum Wesen der Gemeinde. Man hätte noch das Thema beleuchten können mit den Bildern von der Gemeinde, die es in reichlicher Zahl in der Schrift gibt. Aber wir haben das gelassen und fingen bereits gestern Nachmittag an mit dem Thema Wegbestimmung in der Gemeinde. Wegbestimmung heißt, dass wir uns mit den Faktoren befassen, die der Gemeinde Richtung in dieser Welt geben. Sie steht nicht nur da, stille da als ein Gebilde Gottes, sondern sie führt einen Weg in dieser Welt. Aber wer bestimmt diesen Weg? Und darum geht es. Gott selbst bestimmt den Weg, aber er gebraucht auch Mittel, um uns zu führen. Hier geht es um solche Fragen wie Verantwortung in der Gemeinde, Führung, Gemeindeführung oder Gemeindeleitung, andere Faktoren, die mitbestimmen, welchen Weg die Gemeinde einschlägt. Wir fingen bereits an, unter Groß A die göttliche Bestimmung ein wenig zu besprechen und sagten, Gott ist die höchste Autorität seines Volkes. Petrus und Johannes erinnern die Leitung Israels, ob es recht sei in den Augen Gottes, euch eher zu gehorchen, denn Gott entscheidet ihr. Sehr gut formuliert. Der Heilige Geist hat Petrus da das rechte Wort gegeben. Wir stehen alle vor den Augen Gottes, erinnert Petrus. Ihr und wir. Ihr habt uns zu euch geholt, um uns zu verantworten. Aber wir standen vor den Augen Gottes und lebten vor den Augen Gottes. Und auch ihr steht vor seinen Augen. Ihr wollt, dass wir euch gehorchen. Ihr seid nicht mit uns einverstanden. Aber unsere erste Priorität seid nicht ihr, sondern der Gott, vor dem wir beide stehen. Und jetzt überlegt doch und entscheidet, ob es wirklich recht ist, dass wir lieber euch gehorchen denn Gott. Denn was ihr fordert, stimmt nicht mit dem überein, was Gott fordert. Unsererseits haben wir bereits entschieden. Wir gehorchen Gott lieber als euch. Sehr kurz gefasst, sehr viel gesagt. Aber sie drohten ihnen, heißt es dann weiter, sie drohten ihnen noch weiter und ließen sie frei, denn sie hatten nicht genug, um sich vor dem Volk zu rechtfertigen, denn sie waren schon angewiesen auf die Gunst des Volkes. Um die bangten sie. Es ist interessant, dass auch Diktaturen angewiesen sind auf die Gunst derer, die sie diktieren, denen sie diktieren wollen. In Vers 23, dieses Kapitel 4 in der Apostelgeschichte, heißt es dann weiter, nachdem sie freigelassen wurden, kamen sie zu den Ihrigen. Diese stehen dem Rest Israels gegenüber. und erzählten alles, das die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie, nachdem sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu wem? Zu Gott, der höchsten Autorität. Und was sagen sie, nachdem sie gehört haben, was Petrus und Johannes erzählen, dass die Führenden Israels ihnen gesagt hatten? Wie antworten sie oder wie reden sie zu Gott? Sehr bemerkenswert. Alleiniger Herrscher. So kann man das griechische Wort übersetzen. Nicht einfach Herr, das wäre das Wort Kyrios. Hier ist ein stärkeres Wort. Alleiniger Herrscher, sagten sie, du bist der Gott. Und dann wird er beschrieben. Es ist gut für unsere Seele, für unseren Geist, uns selbst und Gott im Gebet einmal zu erzählen, mit wem wir es eigentlich zu tun haben. Das ist wohltuend. Das entlastet uns. Du bist der Gott, der alles geschaffen hat, und du hast deinen Thron noch nicht abgegeben. Du sitzt dort immer noch und regierst, und du weißt um alles, und du hast alles fest in der Hand. Nichts entgleitet dir. Und wir sind dein, und wir stehen dir zur Verfügung, sagen sie. Und dann bitten sie um Freimütigkeit zu gehorchen und ungehorsam zu sein, was den Staat betrifft, was die Behörden betrifft. Gott lieber zu gehorchen als den Menschen. Dieser Gemeinde ist klar, wer Herr in ihr ist. Ähnlich in Kapitel 5, dort in Vers 29. Kapitel 5, Vers 29. Petrus und die Apostel antworteten, und hier wird manchmal zu schnell und zu einfach übersetzt. Auch dieses Wort ist sehr bezeichnend. Es gehört sich. Es gehört sich so. So müsste es sein und so muss es sein und so werden wir es auch halten. Es gehört sich, Gott als Autorität zu fügen, sich ihm zu unterstellen, ihm zu unterordnen, sich ihm zu fügen. Ich gebe nach, Herr. Ich sage Ja zu deinen Wegen. Sie erinnern einfache Fischerleute von Galiläa, reden hier zu der Führung Israels in Judäa, in Jerusalem, und sagen, es geziemt sich, sich Gott zu fügen. Muss man denn diesen Männern daran erinnern? Den Führenden des Volkes Gottes, dass man sich Gott fügen sollte? So weit ist es gekommen. So weit ist es gekommen. Weil sie in Jesus ihren Gott abgelehnt hatten. Und Petrus ruft auf zur Buße. Es gehört sich, Gott als Autorität zu fügen, sagten sie, mehr denn den Menschen. Gott geben wir nach und wir richten uns nach ihm aus und nicht nach Menschen. Und überall dort, wo Mensch und Gott bei Meinungen in Kollision geraten, haben wir uns sofort zu entscheiden, wir fügen uns Gottes Auffassungen und sind bereit, uns Menschenmeinungen entgegenzusetzen. Diese Klarheit, diese Entschiedenheit fehlt uns. Oft, Gott schenke sie uns, wo sie fehlt. Gott segne uns, wo sie nicht fehlt. Kolosser 2, 16 bis 19 hatten wir betrachtet. Wir gehen weiter. Die Herrschaft Gottes in seiner Gemeinde kommt unter anderem in der konkreten Form seiner schriftlichen Offenbarung zum Ausdruck. Am 3. November habe ich zu sprechen über das Thema, was heißt es, bibeltreu zu sein? Was ist das? Unter anderem heißt es, Gott treu zu sein, ihm zu gehorchen. Der Gehorsam Gott gegenüber offenbart sich an unserem Gehorsam gegenüber dem, was er gesprochen hat. Und da muss uns klar werden, dass die Heilige Schrift, das Wort Gottes, die Bibel, das ist, was er gesprochen hat. Und dass unsere Stellung zu Gott sich in der Stellung zur Schrift offenbart. Da hört man immer wieder, aber ich habe keinen papierenden Papst. Ich wohl. Ich wohl. Wenn Sie ihn nicht haben oder ein anderer ihn nicht hat, ich habe einen Papst aus Papier. Und auf diesem Papier steht, was ein Größerer als ein irdischer Papst gesprochen hat. Er ist mein Papa, mein Abba, mein Vater, der sich mir zugeneigt hat in Christus und mein lieber Vater geworden ist. Und dem gehorche ich an dieser Stelle. Dies ist meine Autorität. Wenn Gott durch die Schrift in seiner Gemeinde herrscht, heißt das dreierlei. Und damit wollen wir uns jetzt befassen. Erstens, die Schrift als Autorität Gottes ist ganzheitliche Autorität. Die ganze Schrift ist Autorität Gottes. Matthäus 4, Vers 4 heißt es, der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Nicht vom Brot allein. Ein Freund von uns hatte einen Vortrag zu halten und überschrieb ihn, als die Ölkrise in den 70er Jahren herrschte. Der Mensch lebt nicht von Öl allein. Der Mensch lebt nicht vom Dollar allein. Der Mensch lebt von jedem Wort, das über die Stimmbänder Gottes gekommen ist, zu Papier gebracht worden ist. Jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgegangen ist. Wir können auf kein Wort in der Bibel verzichten. Deshalb ist der Text so wichtig. Deshalb ist die Übersetzung so wichtig. Deshalb ist das Hinhören so wichtig. Wir brauchen also den ganzen Text, die ganze Bibel, die ganze Schrift. Alle Schrift ist Gott gehaucht, nicht inspiriert. Obwohl wir verstehen, was gemeint ist, aber manchmal gebrauchen wir die falschen Wörter, um zu sagen, was wir meinen. Ich denke, das ist uns bereits klar geworden in diesen Tagen. Wenn Jesus uns verantwortlich hält für jedes Wort, das wir gesprochen haben, dann genügt es nicht zu sagen, nun du weißt ja, was ich meine. Dann sind wir verpflichtet zu sagen, was wir meinen. Dann sind wir verpflichtet, auch Gott beim Wort zu nehmen. Alle Schrift ist Gott gehaucht. Was ist der Unterschied? Der Unterschied zwischen Gott gehauchtem und inspiriertem ist folgender. Wenn etwas inspiriert wird, wird es hineingegeistigt, inspiriert. Inspiriert, Spiritus ist Geist vom Lateinischen her, in, hinein. Das heißt, etwas Vorhandenes wird mit Geist versehen. So ist es nicht. Paulus will Timotheus klar machen, nicht, wie die Schrift verändert wurde und aus ihr Gottes Wort wurde, sondern wie die Schrift überhaupt entstand, wo sie herkam. Es geht um die Quelle der Schrift, nicht um das Werden der Schrift. Aber ich gebe zu, wir wissen, was wir meinen, und Inspiration ist das Fremdwort, das allgemein gebraucht wird. Aber ich gebrauche es ungern. Und nur damit ich anknüpfe an allgemeine Auffassung. Aber das griechische Wort bedeutet eigentlich Gott gehaucht. Reden ist ein Hauchen über Stimmbänder. Gott hat gesprochen. Er hauchte. Er gab Gedanken von sich. Logos ist Gedachtes zum Ausdruck gebracht. Jemand hat übersetzt in Johannes Kapitel 1, am Anfang war das Gedachte. Ja, Gott hat gedacht und das Gedachte gesprochen. In der Schrift ist Logos Rhema. Rhema ist das Gesprochene. Aber beides trifft zu für unsere Bibel. Sie wurde gedacht und dann ausgesprochen, und somit ist sie Logos und Rhema zugleich. Die ganze Schrift ist Gott gehaucht und von daher nützlich. Deshalb nützlich in jederlei Hinsicht. Also, wir brauchen sie ganz. Zweitens, wenn Gott in seiner Gemeinde herrscht, mittels Wort Gottes, heißt das, die Schrift ist allzeitliche Autorität Gottes. Ganzheitliche, allzeitliche Autorität Gottes. Es hört nie auf. Es bleibt so. Es gibt keinen Moment, in dem die Schrift nicht meine Autorität wäre. Hier gibt es keinen Urlaub, ob auch im Tessin oder in Mallorca oder in den USA. Ich nehme niemals Urlaub davon. Das war vor mir so, bevor ich auf die Welt kam, und es wird nach mir so sein. Ich habe mich nach Gott zu richten, auszurichten. Die Schrift ist in der ganzen Geschichte allzeitliche Autorität, nicht nur als sie geschrieben oder gesprochen wurde. Einige Beispiele. Jesus sagte, was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was zu euch geredet worden ist, wurde. Zu euch. Das sind aber zwei verschiedene Zeiten. Der Zeitpunkt des Schreibens ist nicht der Zeitpunkt des Lebens, der Existenz derer, zu denen Jesus spricht. Wer hatte es zu euch, in Anführungsstrichen, geredet? Mose. Aber der ist schon längst in der Ewigkeit. Jesus sagt also gleichsam, was Mose geredet hat, ist von Gott und ist Gottes Wort an euch, jetzt. Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hatte er gesagt. Und das heißt, dass er ein bleibender Gott ist, weil Abraham, Isaak und Jakob zwar dem Leibe nach gestorben sind, aber sie sind nicht verschwunden. Und wenn Gott sagt, ich bin ihre Gott, ist er allzeitlich ihr Gott. Und dieser Gott redet nicht nur zu Abraham, Isaak und Jakob, sondern sie sind jetzt da, wo Gott ist. Und dieser Gott sagt das, was er ihnen sagte, euch. Das stand oder steht in Matthäus 22, 31 und 32. Was Gott damals in der Wüste zu Mose sagte, das sagt Gott zu den Israeliten zur Zeit Jesu. Die ganze Zeit ist das Wort Gottes Autorität gewesen, seit Mose, nicht nur zu Moses Zeit. Ein weiteres Beispiel. Petrus sagt am Pfingsttage, euch gilt diese Verheißung aus dem Alten Testament. Die Verheißung des Geistes aus Ezechiel. Euch und euren Kindern und allen, die fern sind, wie viele der Herr, unser Gott, zu sich rufen wird. Apostelgeschichte 2, 39. Die Verheißung war vor Jahren gegeben worden durch einen Propheten Israels. Aber Petrus kann sagen, sie gilt euch. Und sie wird nicht nur ihnen gelten, sagt er, sondern auch ihren Kindern. Gottes Wort behält also seine Gültigkeit. In 1. Korinther 7 schreibt Paulus, den Verheirateten trage ich auf, nicht ich, sondern der Herr. In Vers 10. Zu schnell sagt man hier, Paulus hätte gesagt, was er hier schriebe, sei nicht unmittelbar Gottes Wort. Er würde unterscheiden, was er schriebe und was Jesus oder Gott durch ihn sage. Aber das sagt er nicht. Sondern er unterscheidet nur zweimaliges Wort Gottes, nicht zweimaliges Wort des Paulus, sondern zweimaliges Wort Gottes unterscheidet er. Das Wort Gottes, das der Herr Jesus gegeben hatte, als er auf der Erde war, als Herr. In Matthäus 5 zum Beispiel, Kapitel 19 in Matthäus. Und das Wort Gottes durch den Apostel und Propheten Paulus, das er jetzt den Korinthern gibt. Neue Auflage, beziehungsweise ergänzte Auflage. Das will er klar machen. Das eine hat der Herr schon gesagt und das andere sagt er jetzt durch einen Apostel. Lesen wir Kapitel 1, Vers 1. Paulus, Apostel Jesu Christi, spricht und gibt euch hiermit Gottes Wort. Was Jesus gelehrt hatte, macht Paulus klar. Als er auf der Erde war, hat immer noch Gültigkeit. Daran erinnert er die Korinther. Der Herr hat gesagt, und das gilt. Aber er hat nicht alles damals gesagt. Er sagt jetzt weiter, was ich sage, hat genau solche Autorität wie das, was Jesus sagte. Jesus ergänzt durch mich, und wenn ich rede, spricht Jesus, kann er ihnen sagen. Er kann ihnen auch in Kapitel 14 den Befehl geben oder klar machen. Was ich euch schreibe, ist Gottes Wort. Und ich befehle euren Propheten, es so und so zu machen. Propheten, die angeblich im Geist sprachen. Aber Paulus sagt, sie sprechen nicht immer im Geist. Wenn der Geist will, dass ein anderer spricht, dann hat er aufgehört, durch diesen zu sprechen. Dann soll er stille sein, wenn der Geist nicht mehr durch ihn spricht. Paulus bestimmt, wie es zugehen soll durch den Heiligen Geist oder wie die Korinther sich verhalten sollen dem Heiligen Geist gegenüber. Mit anderen Worten, was die Propheten sagen, ist nicht Wort für Wort Gottes Wort. Sie können nicht sagen, so spricht der Herr Wort für Wort. Deshalb müssen die Korinther prüfen, wie es sich verhält und vergleichen mit dem, was Gott Wort für Wort wirklich gesagt hatte. Aber wenn Paulus an die Reihe kommt und einen Brief schreibt, dann sagt er, hier spricht der Herr, genau wie Jesaja, Jeremia, Ezechiel und so weiter. Und das hat bleibende Autorität. In 2. Korinther 6, Vers 17, zitiert Paulus aus dem Alten Testament. Ein weiteres Beispiel. Vers 17, darum kommt aus ihrer Mitte heraus, das ist Zitat aus dem Alten Testament, und sondert euch ab. Ende Zitat. Und jetzt fügt Paulus hinzu, und zwar in der Gegenwartsform, sagt der Herr. Sagt der Herr, diese drei Wörter sind nicht Zitat, sondern Wörter des Paulus, die er hinzufügt. Das heißt, er beschreibt, was es um dieses Zitat ist. Das sagte er, ist aufgeschrieben worden, ist geschichtliches Wort Gottes, aber Gott redet jetzt zu euch Korinthern durch dieses Wort oder mit diesem Wort. Dann zitiert er weiter. Jetzt kommt wieder Zitat. Und rührt nicht Unreines an und so weiter. Und dann sagt er zum Schluss wieder, sagt der Herr, der Machthaber über alles. Das ist nicht Zitat, das ist von Paulus. Da wir also diese Verheißungen haben, Geliebte, setzt er fort, so sollten wir uns reinigen, weil dieses alte Wort Gottes jetzt Gültigkeit hat für die Korinther. Das ist für sie Gesetz. Auch hier merken wir die allzeitliche Autorität des allzeitlichen Wortes Gottes. Was Gott damals gesprochen hatte, ist auch jetzt in der Zeit des Paulus gültig. Deshalb kann Paulus an anderer Stelle sagen, lasst das Wort reichlich unter euch wohnen, das ihr habt. Das Wort des Messias, das alttestamentliche und das neutestamentliche Wort Gottes. So in Kolosser 3,16. Der dritte Satz zur Autorität Gottes in der Schrift. Die Schrift ist einzige Autorität Gottes, allzeitliche, ganzheitliche und jetzt einzige Autorität Gottes. Die Schrift ist letztlich unsere einzige Autorität. In der Reformation hieß es bekanntlich sola scriptura, das heißt alleine die Schrift. Wir wünschen, Luther hätte sich daran gehalten. Die Schrift ist höchster Maßstab und Autorität für Gottes Volk. Jesaja schreibt und zitiert Gott, zum Gesetz und zum Zeugnis. Wenn sie nicht nach diesem Wort reden, was dann? Wenn man nicht nach diesem Wort redet, das im Gesetz und in den Propheten geschrieben steht, ist es, sagt er, weil keine Morgendämmerung in ihnen ist. Nicht einmal eine Morgendämmerung, nicht einmal ein Beginn von Licht. Totale Finsternis, wo Gottes Licht. Schnell zitieren wir Psalm 119, 105. Dein Wort ist Leuchte meines Fußes, Licht auf meinem Wege. Aber es ist das einzige Licht. Es gibt keine andere Laterne im Dunkeln. Wenn man dies nicht auf dieses Wort achtet, in Tora und Prophetenwort Zeugnis, dämmert kein Licht. Kein Licht. Es muss Licht in uns sein. Dann können wir nach dem Wort Gottes handeln. Wenn wir uns nicht nach dem Wort Gottes ausrichten, ist kein Licht in uns. Nur im Worte Gottes ist Licht. Paulus schreibt, diese Dinge, Brüder, habe ich euretwegen auf mich selbst und auf Apollos übertragen. Übrigens, das Jesaja-Wort stand in Kapitel 8, Vers 20. Das Wort des Paulus steht in 1. Korinther 4, Vers 6. Diese Dinge, Brüder, habe ich euretwegen auf mich selbst und auf Apollos übertragen. Warum? Damit ihr an uns lernen möchtet, und dies ist etwas Grundsätzliches, Durchgehendes, das sich auf die ganze Schrift bezieht, damit ihr an uns lernen möchtet, nicht über Geschriebenes hinauszusinnen. Das ist eine Lektion, die wir auch wir zu lernen haben. Nicht über das Geschriebene hinauszusinnen. Nach meinem Dafürhalten. Ja. Ich spreche auf einem Jugendtag in Holland. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Vielleicht ausnahmsweise für holländisches Wetter, aber so war es. Und man hatte sich in den Wald begeben, in eine Lichtung. Es war eine ausgezeichnete Situation. Viele Jugendliche, und ich hatte dort zu reden, über den Missionsauftrag und hatte unter anderem gesagt, dass die Heiden ohne das Evangelium verloren gehen. Als ich fertig war, kam ein junger Mann auf mich zu und neben mir stand der Evangelist, der die Arbeit leitete, mit der wir damals verbunden waren und in dessen Auftrag ich gesprochen hatte. Und er richtete sich an mich und fragte, ob er recht verstanden hätte, also dass die Heiden wirklich ewiglich verloren gehen würden in die Hölle, wenn sie nicht das Evangelium hören würden und dann darauf sich bekehren würden. Ich sagte, ja, so hätte ich es gesagt. Aber, sagt er, nach meinem Dafürhalten ist es so. Und dann schaltete sich der eifrige Evangelist ein. Er kannte seine Leute, auch sie, seine jungen Leute. Und er sagte, lieber junger Mann, wenn Gott gesprochen hat, dann sagen wir nicht nach meinem Dafürhalten. Auf Wiedersehen. Fertig. Und das erinnert mich an ein Wort von Pfarrer Bayer an einer Bibelwundtagung in Hamburg. Wenn Gott gesprochen hat, dann hört die Diskussion auf. Das ist auch gut gesagt. Wenn Gott gesprochen hat, dann hört die Diskussion auf. Auch das Sinnen hört auf. Dann beginnt der Gehorsam. Dass wir über dieses Wort nachsinnen sollen, um es zu verstehen und zu beherzigen, das ist klar. Aber wenn es uns einmal klar geworden ist, dass es sein Wort ist, dann sinnen wir nicht weiter nach unserem Dafürhalten. Liebe Geschwister, es hat sich viel zu viel von unserer demokratischen Umwelt bei uns als Gemeinde Jesu abgefärbt. Wir tun, als ob jeder auch in der Gemeinde Jesu dieselben Rechte hätte, wie er sie in seinem irdischen Staat oder Land hat. Das ist nicht der Fall. Wir haben eine ganz andere Regierung in der Gemeinde Jesu. Wir haben hier eine Diktatur, nicht eine Demokratie. Gott ist alleiniger Herrscher, Diktator. Ein gütiger, und bekanntlich ist das die beste Regierungsform, habe ich gehört. Eine gütige Diktatur. Und die haben wir. Das Königreich Gottes ist die beste Herrschaft. Er sorgt für das Beste. Also wollen wir uns ihm anvertrauen und seinem Wort. Lernen wir das, was Paulus den Korinthern nahelegt, nicht über das Geschriebene hinauszusinnen. Beten wir, dass das unsere Gesinnung wird, nicht über das Geschriebene hinaus zu denken. Unser Denken, unser Sinnen muss an das Wort Gottes gebunden sein. Petrus sagt, wenn jemand in der Gemeinde spricht, sollen es Worte Gottes sein. Wo wir als Gemeinde Jesu zusammen sind, wo immer auch, ob unter freiem Himmel und in einem dafür gebauten Saal, in einem Wohnhaus, wo immer auch, wo immer wir als Gemeinde Jesu uns versammeln, da gilt nur Wort Gottes. Da hat nur Wort Gottes Raum. Was dort gesprochen wird, für die Gemeinde soll nur das sein, was Gott gesprochen hat. Gemeinde Jesu ist zitierende Gemeinde, nicht wortschaffende Gemeinde. Sie darf es mit anderen Worten sagen, das heißt übersetzen, aber Übersetzung muss ja treu sein, texttreu sein. Das war in 1. Petrus 4, den Versen 10 und 11. Die Schrift ist also alleiniger Maßstab. Wenn ich sage, wo die Schrift mich nicht verpflichtet, bin ich frei zu tun, was ich will. Ist Ihnen das bekannt? Das ist ein Wort, das auch in den Streit zwischen Lutheranern und Reformierten gehört. Die Reformierten wollten sich strenger an Gottes Wort halten. Die Lutheraner sagten, wo das Wort Gottes nicht gesprochen hat, da tun wir, was uns gut dünkt. Dann darf Gemeinde ihre eigenen Regeln machen. Nun, mir geht es nicht um Glaubensrichtungen. Mir geht es darum, festzustellen, was Gottes Wort auch zu diesem Thema sagt. Ob wir frei sind zu tun, was wir wollen. Wenn ich sage, wo die Schrift mich nicht verpflichtet, bin ich frei zu tun, was ich will, ist dann schon nicht mehr die Schrift mein alleiniger Maßstab. Ich habe in dem Fall bereits zwei Autoritäten, die Schrift und mich selbst, nebeneinander. Doch kann niemand zwei Herren dienen. Wir sind ganz auf die Schrift gestellt und haben in allen Bereichen unseres Lebens auf sie zu hören. Und die Schrift schweigt nicht so schnell, wie ich denke, dass sie schweigt. Habe ich Entscheidungsfreiheit an irgendeiner Stelle? Ist es deshalb, weil die Schrift mir die Freiheit gibt? Nicht, weil sie schweigt, sondern weil sie Autorität ist und mir Erlaubnis gibt. Ich stehe unter der Regierung der Schrift, nicht neben der Schrift. Hier ist ihr Bereich und dort spricht sie und das ist der Bereich, über den sie verfügt. Und hier ist nicht der Bereich und hier tue ich, was ich will. Weil sie nicht in diesen Bereich hinein zu langen scheint. Nein, die Schrift ist überall gültig. Und ich habe immer zu fragen, in allen Bereichen, was sagt die Schrift? Und wenn sie mir dann eine Freiheit gibt und sagt, in diesem Fall handelst du so, dann handle ich so. Aber weil die Schrift das sagt, nicht weil sie schweigt. Das ist ein Unterschied. Ich bin also direkt unter der Schrift, wenn ich von Freiheit spreche. Es ist ein Unterschied, wie ich in meiner Freiheit denke. Habe ich Entscheidungsfreiheit, ist es Gott, der sie mir gibt in seinem Wort, in einem bestimmten Bereich. Und ich stehe dann also in dieser Freiheit unter der Regierung Gottes, nicht unter meiner Regierung Gottes. Wie wenn die Schrift dann ihre Autorität gleichsam absolviert hätte. Aber sein Wort teilt mir das mit. Die Herrschaft Gottes kommt also auch in seiner schriftlichen Offenbarung der Bibel zum Ausdruck. So viel zu diesem Bereich. Es könnte viel mehr gesagt werden, zum Beispiel auch über persönliche Führung. Aber wir lassen es. In einem kurzen Seminar können wir nicht alle Bereiche besprechen. Wir kommen zu Groß B, das war Groß A, göttliche Bestimmung, unter anderem auch durch sein Wort. Groß B, gemeindeinterne Bestimmung. Gemeindeinterne Bestimmung. Es gibt auch gemeindeexterne Bestimmung. Auch die Welt bestimmt mit, zum Beispiel Römer 13. Und das gilt auch der Gemeinde. Das heißt, Gemeinde Jesu hat sich auch nicht bekehrten Leuten zu unterstellen, unter Umständen. Das heißt, das ist mit ein Faktor, die Regierung. Dann gibt es noch andere Faktoren, die Natur. Ja? Vor Jahren haben wir Freunde besucht, die in einer Entfernung von Basel wohnten, wo wir wohnten. Und wir waren auf dem Heimweg und es hatte gestürmt. Und plötzlich liegt ein Baum quer über der Straße vor mir. Hat der Baum etwas bezüglich meinen Bewegungen zu bestimmen? Ja. Wer hat den Baum dorthin gelegt? Gott. Er hat die Natur gebraucht, um mich, Gemeinde Jesu, mitzubestimmen auf meinem Wege. Das sind alles Faktoren, die wir in Betracht ziehen müssen. Gebraucht Gott den Teufel, um mich zu führen? Das kann er. Das kann er. Er tut es bei Paulus. Er schickt einen Boten zu Paulus und sagt, verhalte dich so und so. Das ist ein Mitbestimmungsfaktor im Leben des Paulus. Treibt ihn ins Gebet. Ja. Aber das sind nur einige Hinweise auf den weiteren Rahmen dieses Themas. Wir kommen jetzt zu gemeindeinterner Bestimmung. Arabisch 1, Gemeindeführung. Denn nicht nur die Führung bestimmt, sondern jeder von uns. Aber das kommt vielleicht noch dran, mal sehen. Unter Arabisch 1 wollen wir von Gemeindeführung sprechen. Und zunächst unter klein a im Allgemeinen. Jetzt wird schnell unterteilt. Zuerst etwas Grundsätzliches. Es gibt Gemeindeführung. Es gibt Christen, die dieses verneinen. Das Wort Gottes ist aber allzeitliche Autorität. Und auch an dieser Stelle. In der Gemeinde Jesu Christi herrscht weder eine übertriebene Hierarchie noch eine totale Anarchie. Die Gemeinde ist ein Organismus, keine Organisation als solche. Doch auch dieser Organismus ist organisiert, auch wenn er nicht, wie wir das üblich auffassen, eine Organisation ist. Die Gemeinde ist nicht statisch, stehenbleibend, sondern plastisch, dynamisch. Sie hat nicht den Staat als Vorbild, sondern die Familie. Die biblische Organisation der Gemeinde funktioniert glänzend in jeder Kultur der Erde, zu jeder Geschichtszeit und in jeder politischen Situation. Noch einmal. Nehmen Sie dies mit nach Hause. Die biblische Organisation der Gemeinde oder der biblische Organismus Gemeinde oder die Struktur, die biblische Struktur der Gemeinde funktioniert glänzend in jeder Kultur, zu jeder Zeit der Geschichte und in jeder politischen Situation. Sie ist also die am besten anpassende Form, die es gibt. Die Gemeinde ist also keine geölte, tote Maschine, sondern ein lebendiger Leib. Nicht das Naturgesetzartige, sondern der personale Geist Gottes wohnt in ihr. Nicht das Naturgesetzartige. Nicht nach Regeln, nicht nach strikten Gesetzen, naturgesetzartig. Nicht so lebt die Gemeinde, sondern nach einer Person, die in ihr wohnt, dem Geiste Gottes. Doch ist die Gemeinde nicht ohne sichtbare Führung. Die erste Leitung in der Geschichte haben die 12 Apostel. Jesus hatte bereits viele seiner Worte an diese damals künftigen Führer der Gemeinde, gerichtet. Sie waren also für diese Aufgabe als erste Leitende in der Gemeinde vorbereitet worden. Bald kamen dann in der Gemeinde zu Jerusalem auch Älteste hinzu. Paulus weiß ebenfalls von Führung und rechnet damit, zum Beispiel in seinem Brief an Timotheus. Und in Hebräer 13 spricht der Schreiber mehrere Male von leitenden Personen. Es ist allerdings nicht ganz deutlich, wie dieses Wort aufzufassen ist, ob dieses Wort im örtlichen oder im überregionalen Sinne gemeint ist. Wahrscheinlich aber im ersteren, das heißt im örtlichen, denn der Kreis, an den der Hebräerbrief gerichtet ist, scheint ein kleinerer Kreis zu sein, sodass die Leitung möglicherweise oder wahrscheinlich eine örtliche ist. Die sieben Sendschreiben in der Offenbarung 2 und 3 sind zuerst an die Leitenden der Gemeinden gerichtet. Wer auf Engel besteht, sollte nicht vergessen, oder vielleicht hat es noch nicht erfahren, aber wissen, dass das Griechische kein Wort für Engel hat. Es muss ein anderes Wort dafür gebrauchen, nämlich das allgemeine Wort für Bote. Und das macht es manchmal nicht einfach zu wissen, ist nun von irdischen Boten oder von himmlischen Boten die Rede. Da himmlische Boten normalerweise, wenigstens euphemistisch ausgedrückt, nicht Post von der Erde bekommen, ist hier an irdischen Leitenden zu denken. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Gemeindeführung gibt es nicht nur, menschliche Gemeindeführung, sie ist auch von besonderer Art, der Art nämlich, welche die Schrift kennt, nicht irgendeine Art. Und gerade diese Art hat Bedeutung für uns aus folgenden Gründen. Gut, wir können hier eine Pause einlegen, denn wir haben eben einen neuen Abschnitt begonnen.